Hallo zusammen, herzlich willkommen. Schön, seid Sie wieder mit dabei auf dem grünen Stuhl mit mir und Sven, heute hier in Davos. Ich bin hier in einem der schönsten Eisstadien, die es weltweit gibt, beim HC Davos und habe heute wieder die Ehre, mit Tina zu reden. Sie ist Chief Education Officer hier vom HC Davos. Bitte erzähl mir mal, was das überhaupt ist, was das heißt und was du da tust.
Freut mich sehr, dass auch ich wieder dabei sein darf. Ja, Chief Education Officer bedeutet, dass ich zusammen mit einem ganzen Team Strukturen für eine Gesundheit in der Performance entwickeln darf, im Nachwuchs, im Sport. Also wir dürfen Strukturen entwickeln, wie sich Kinder selbst besser führen, lernen, wie sie besser mit Mobbing umgehen, wie Mobbing überhaupt erst gar nicht mehr zustande kommt. Wir haben Entwicklungsstrukturen auch, wie Eltern besser abgeholt werden mit Elternseminaren, wo sie auf der einen Seite mehr einbezogen werden, auch in Entscheidungen, dass man mehr Verständnis fördern kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch geschult werden mit diversen Themen, die einem als Eltern eigentlich verborgen bleiben. Dann haben wir weitere Strukturen, die bereichsübergreifend sind, also auch wirklich Workshops, Seminare, die regelmäßig stattfinden mit den einzelnen Teams, von Persönlichkeitsentwicklung über Ernährung bis hin zu Teammanagement. Also da ist sehr, sehr viel im Wachsen und es ist ein Geschenk, hier arbeiten zu dürfen, auf jeden Fall.
Das ist ein Riesenspektrum. Du hast vorher Kinder gesagt, ab wann sind denn hier die Spieler oder Nachwuchsspieler?
Also es gibt die Hockeyschule, das sind die ganz Kleinen, wirklich so laufen und Schlittschuhe anziehen, raus. Dann die Teams, die wir haben, sind ab U9. U9, U11, U13, U15, 17, 20 und dann sind wir schon bei der ersten Mannschaft.
Ja. Und weshalb ist es ganz wichtig, jetzt bei den Jugendlichen vor allem schon so das Auge drauf zu fassen? Also hat das dann mit wirklich nur Performance zu tun oder auch mit einer Selbstreflexion?
Also ich denke, der gesamte Hintergrund vor Jahren war, dass wir in der Arbeit mit den Jugendlichen an sehr, sehr vielen Stellen, wie es vielen Clubs in der gesamten Industrie, also auch nicht nur in der Schweiz und auch nicht nur im Eishockey, geht, ist, dass man immer wieder in diese Position vom Feuerlöscher reingedrängt wird. Ja, es ist ein Problem vorhanden und man muss immer reagieren. Also man ist immer so ein Schachzug zu spät. Und das braucht wahnsinnig viel Ressourcen, es braucht unheimlich viel Zeit, es braucht sehr viel Nerven. Trainer werden von der eigentlichen Arbeit mit den Kindern zu arbeiten abgelenkt, weil sie immer wieder Gespräche oder Konflikte lösen müssen. Und das war eigentlich unser Ansatz, dass wir gesagt haben, Moment, wie kommen wir eigentlich aus diesem Reagieren raus und können Dinge präventiv angehen? Und wir haben den Schritt von oben nach unten gezogen. Wir haben mit der U20, U17 zuerst angefangen, wirklich Workshops und Team Kreationen zu bauen und sind dann immer weiter nach unten, oben in Talentmanager eingesetzt und unten jetzt in Development Manager, der U9 bis U15 alles neu revolutionär aufbauen darf. Und das ist ein Geschenk und es ist eine Teamleistung. Es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie jeder momentan in den verschiedensten Situationen also überdurchschnittlichen Einsatz bringt.
Du hast es auch vorher erwähnt, dass es ja nicht nur im Sport notwendig wäre oder auch in anderen Industrien. Ich meine, es gibt ja auch große Player wie zum Beispiel Google etc., die ziemlich ähnlich agieren. Wo siehst du da noch Potenzial in Industrien? Ist das für dich, wäre das ein Standard, den man eigentlich überall einführen sollte, um Mitarbeiter langfristig zu motivieren und zu fordern?
Ja, unbedingt. Also es ist sehr egal, in welchen Bereichen wir mit Menschen arbeiten. Ich habe ja diese zwei Funktion. Also ich bin Mentaltrainerin, aber jetzt hier ganz spezifisch in der Entwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Gesundheit im Unternehmen. Und ob das jetzt wie jetzt ein Sportclub ist oder eine Werbeagentur oder in der Politik oder in der Gastro oder wie bei dir im Gastrobereich. Es geht ja immer dieses Grundprinzip, wie können wir mehr Leistung bringen, ohne auf Kosten der Gesundheit. Und das ist bei dir in deinem Business genau das Gleiche. Du möchtest absolut höchsten Standard und höchste Qualität, aber nicht auf Kosten der Gesundheit deiner Mitarbeiter oder von dir selbst. Mhm. Und von daher finde ich das, wenn wir unsere Gesellschaft beobachten, in welche Richtung das geht, ja, dann haben wir in vielen Bereichen ein systemisches Problem, in dem wir eigentlich nur noch funktionieren. Und von daher, um deine Frage zu beantworten, ja, ich finde es absolut dringlich notwendig, dass wir die Systeme nochmal hinterfragen, neu durchleuchten, was wir ohne Einschränkung der Qualität, aber für die Gesundheit der Mitarbeiter eben wieder Nachhaltigkeit besser kreieren können. Für, ja, auch fürs Unternehmen ist ja auch finanziell irgendwann die Frage. Kranke Mitarbeiter sind verdammt teuer.
Mhm. Stimmt, ja. Hast du da, ohne dass ich dich jetzt beauftrage, ein, zwei Tipps, wie man das irgendwie in den Alltag implementieren kann, für sich selbst oder auch für in die Arbeit?
Ja, also wenn wir von zwei Seiten die Frage angehen, ja, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wir von der Seite vom Unternehmertum entwickeln können. Ja, also wie jetzt hier beim HCD, da dürfen wir gerade vor allem auch dank dem CEO Marc Giannola und unserem Nachwuchschef und Ausbildungschef René Müller, dürfen wir wirklich fantastische Strukturen im Club für die Athleten entwickeln. Mhm. Aber das entbindet den einzelnen Athleten nicht davon, auf die Ernährung zu achten, sich gut zu regenerieren, die eigene Trainingssession mit voller Überzeugung und intrinsischer Motivation zu gehen, den Schlaf zu berücksichtigen. Also du siehst, was ich meine. Ja, wir haben zwei Seiten. Auf der einen Seite die Verantwortung im Unternehmertum und auf der anderen Seite aber auch ganz klar die Verantwortung von jeder einzelnen Person.
Die Eigenverantwortung.
Natürlich, ja. Und die Details dort, natürlich gibt es dann schon wieder sehr viele Unterkategorien. Also von was jeder für sich tun kann, eigene Bedürfnisse überhaupt auch erstmal zu erkennen, zu detektieren. Ja, kann ich in der Ernährung was verbessern? Ist mein Schlafrhythmus komplett aus dem Gleichgewicht? Habe ich Bedürfnisse, die ich überhaupt noch nicht erkannt und noch nicht befriedigen konnte? Mhm. Ja, also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Bereiche, die dann individuell angeschaut werden sollten.
Wenn jetzt da so ein junger Spieler auf dem Weg zum Profi ist, was ist da oder wo ist da die Wahrscheinlichkeit, dass der eine schafft und der andere nicht? Liegt es dann, klar, ihr bietet eine gute Struktur, das heißt, vieles ist ja auch gegeben, da geht man durch. Liegt es dann wirklich an der Eigendisziplin und der Eigenverantwortung?
Es ist von so vielen Faktoren abhängig. Und gerade wenn wir berücksichtigen, Eishockey ist auch für mich also die schnellste und gefährlichste Sportart, die ich so wirklich erlebe. Was auf dem Weg zum Profi alles passieren kann, an Unfällen, an Verletzungen. Auch natürlich, man sagt ja hier ganz klar, Talent ist das eine, aber es muss auch gefördert werden. Ja. Ne? Dann Management, Umfeld, spielt das gesamte Umfeld mit, um gewisse Dinge auch zu ermöglichen. Also ich denke, auf dem Weg zum Profi kann noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Aber wenn der Athlet für sich wirklich diesen Weg gehen möchte und kompromisslos dieses Ziel verfolgt, dann schieben sich automatisch gewisse Puzzleteile in das richtige Muster rein. Ja, den muss ich nicht motivieren, nochmal extra auf die Ernährung zu achten, weil er ganz genau weiß, was seinem Körper gut tut. Den muss ich auch nicht daran erinnern, hey, denk dran, du hast hier eine kleine Schwäche, arbeite dran, weil sie ganz genau das selbst wollen. Und den Unterschied, weißt du, was an Eigendynamik, an Eigeneinsatz mitgebracht wird, das ist natürlich frappant.
Besteht da aber nicht ein bisschen die Gefahr, dass man sich in dem Ziel verliert und dann so ein bisschen das Auge auf sich selbst somit auch verliert und dann plötzlich steht man da und man weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht? Oder?
Ja, das ist also definitiv ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer in verschiedenen Zeitrahmen arbeiten. Mhm. Ja, also du bist jetzt hier und du möchtest ganz groß dorthin. Gut, dann langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Was bedeutet das jetzt für jeden einzelnen Tag? Also wenn du jetzt in der U17 bist und du möchtest Profi werden, dann was bedeutet das für die nächsten 5 Jahre? Was bedeutet das für die nächste Saison? Was bedeutet das fürs nächste Training? Und bis man an dem Punkt angekommen ist, wo du wirklich für jeden einzelnen Tag einen ganz klaren Plan hast, der aber auch so realistisch ist, dass es umsetzbar wird. Mhm. Ja, das große Ziel, das finde ich immer wichtig. Ich finde auch große Ziele wichtig. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn einer sagt, ich möchte irgendwann mal zur Weltmeisterschaft. Ich finde das toll. Mhm. Aber jeden Tag an die Weltmeisterschaft zu denken, finde ich nicht hilfreich. Ich muss wissen, was ich jeden Tag zu tun habe, um dorthin zu kommen.
Ja? Kann ich selbst ein bisschen unterstreichen. Ja, ich habe das ein bisschen so ähnlich erlebt. Ganz klar immer ein Ziel gehabt und nur dahin gesteuert, das dann erreicht. Und dann war plötzlich so ein bisschen eine Art Leere. So, okay, und jetzt weiter. Muss ich mir eine neue Aufgabe finden und habe jetzt auch so ein bisschen rückwirkend so das versucht zu analysieren. Mhm. habe gemerkt, ja, vielleicht habe ich da auch schon einige Dinge nicht richtig gemacht oder in dem Moment falsch gemacht, aber vielleicht hat es das auch gebraucht, dass ich da hinkomme.
Ja.
Wie siehst du das?
Ich argumentiere oder ich denke gerne in Tatsachen, in Fakten. Mhm. In meiner Welt gibt es nicht wirklich richtig, falsch, gut, schlecht. Es ist eine Tatsache. Also wenn du an eine Weltmeisterschaft fährst und du holst kein Gold, dann macht dich das nicht zu einem schlechten Athleten und erst recht nicht zu einem schlechten Menschen. Es ist eine Tatsache. Mhm. Ja? Und die Entscheidungen, die man zu dieser Zeit trifft, die waren zu diesem Zeitpunkt der gefühlt richtige Weg. Was sich dann im Nachhinein rausstellt, ist ja nur die Folge von. Aber es hindert einen ja nicht daran, neue Entscheidungen zu treffen, das anzupassen und dann zu idealisieren. Und ich glaube schon, dass so dieser Weg von den Entscheidungen selbst ist ja auch ein ganz großer Lernprozess. Ja, so diese Möglichkeit, Dinge zu probieren, sich weiterentwickeln zu dürfen und auch mal zu merken, ja, das war jetzt der falsche Weg. Die gehören ja genauso wichtig dazu. Also wie du sagst, du bist jetzt das, weil du genau diese Wege alle gegangen bist. Mhm. Und das finde ich wertvoll.
Kann das aber nicht sein, dass wir uns selbst ab und zu mit den Zielen so fokussiert auf etwas einlassen, dass wir uns selbst ein bisschen dabei vergessen und uns auch verletzen aus dem mentalen Bereich her?
Ja, unbedingt. Also ich denke, die Gratwanderung, dieses dünne Eis mit einem sehr hohen Fokus und sehr hohen Zielorientiertheit und mental oder psychische Selbstverletzung geht mehr in den Bereich von der Respektlosigkeit. Mhm. Also dass man sich eigentlich den Wert, den man als Mensch hat, nicht mehr zugesteht. Also wenn ich als Athleten keine Identität als Mensch habe und also wirklich die Person für wertlos erscheint, dann mache ich als Athleten Fehler und dann bricht die Welt zusammen. Dann ist alles wertlos. Wenn ich aber als Mensch mich respektiere und mich achte und dann als Athlet einen Fehler mache, dann habe ich aber immer noch den Selbstwert und kann mit den Fehlern, den der Athlet macht, viel, viel leichter umgehen, weil ich dann lösungsorientierter bin, ich bin stabiler, ich bin mental stärker, ich bin resilienter, weil die Frage, ob ich als Mensch einen Wert habe, überhaupt nicht im Raum steht.
Aber wie kann man sich das bilden? Soll man sich da selbst in verschiedenen Rollen sehen? Einmal als ich bin Sven der Mensch, ich bin Sven der Leader, der Chef, wo ein Restaurant führt, ich bin Sven der Familienvater, oder wie würdest du das empfehlen, also, dass man sich da wie eigene Bubbles-Chef erarbeitet und dann sich da in den verschiedenen bewegt?
Also ich denke, das ist schon ein toller Ansatz, auf jeden Fall eine richtige Richtung, dass man wirklich sagt, was sind denn für die jeweilige Position die Hauptverantwortung? Mhm. Und wie möchte ich in dieser Funktion auftreten oder wahrgenommen werden oder was möchte ich bewirken? Ja, und die Kunst ist ja in verschiedensten Bereichen den Schalter zu legen. Mhm. Ja, es ist ja ganz egal, ob ein Politiker kurz vor seiner Rede im Wahlkampf ist, wie er hinter der Bühne ist und wie er auf der Bühne wird. Ne? Also das auf der Bühne, das ist ja auch was wir von Körpersprache bis Rhetorik bis ins Detail üben. Ja, und genauso ist es ganz egal, ob du in der Trainerfunktion bist und du hast einen schlechten Tag oder dir ist privat was passiert, dann ist die Verantwortung als Trainer ja immer noch da. Ja. Ja, und da finde ich es schon sehr wichtig, dass man sich überhaupt mal bewusst wird, wie möchte ich denn in gewissen Situationen denken? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich handeln? Wie möchte ich auftreten? Mhm. Weil wenn ich das überhaupt nicht weiß, dann habe ich doch gar keine Chance, mich auch dorthin zu entwickeln.
Stimmt.
Die Gegenform, die funktioniert nicht. Also ich kann nicht nicht denken. Ich kann auch nicht nicht fühlen. Also wenn ich jetzt nicht aggressiv sein möchte und keine Alternative habe, dann stecke ich in dieser Aggression fest. Ja, genau das gleiche mit einer Nervosität. Und wenn dann von außen noch dieser Spruch kommt, ach komm, wird schon, musst nicht nervös sein. Mhm. Ja, das hilft.
Ja, dann steckt man sich selbst noch mehr an. Ja.
Genau. Aber wenn ich genau weiß, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich habe das erste Mal eine Präsentation vor 500 Leuten, aber ich weiß genau, wie ich auftrete, wie meine Körpersprache ist. Ich bin Herr der gesamten Details, ja, wie ich rede, wie ich spreche, auch die Lautstärke meiner Sprache. Wenn ich das bis ins Detail habe, dann habe ich Kontrolle. Und wenn ich Kontrolle habe, dann fühle ich mich sicher. Mhm. Ja, das war das, was du vorhin erwähnt hast. Ne? Sind wir auf der Suche nach Sicherheit? Unbedingt.
Aber wie trainiert man das oder wie übt man das? gibt ja mittlerweile auch das Journaling, dass man sich selbst ein Tagebuch wieder schreibt, ist auch recht in wieder.
Ja, ich bin...
Dass man sich selbst so direkt reflektiert und auch so genau. lernt? Oder?
Ja, also ich denke, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze und ich wehre mich immer gegen eine Verallgemeinerung von Tools. Mhm. Ja, also wir alle sind so verschieden. Wir haben unser eigenes Päckchen zu tragen. Wir haben so viele unterschiedliche Hintergründe, mhm. Leidenswege, Geschichten, auch Stärken und Möglichkeiten. Aber es gibt definitiv die Sachen, dass man sagt, entweder ich nutze Tools, dass ich ganz klar auch Selbstgespräche programmieren kann, oder ich habe Strategien, mit denen ich auch unter Druck negative Gedanken oder negative Emotionen kontrollieren kann. Ganz gleich, ob Business oder Sportler, man kann sehr gut auch mit Visualisierung arbeiten. Dann natürlich die Reflexion, wie du geschrieben hast, Journal. Ich schreibe auf, ich verarbeite, ich prozessiere, aber immer mit dem Weg, okay, wie möchte ich es dann morgen besser machen?
Ja.
Ja. Also es gibt so viele verschiedene Tools, Strategien, Hilfsmittel und auch dort, es gibt für mich nicht die eine Religion. Ja, ich lerne einen Kunden kennen, wir analysieren den momentanen Status quo, ein bisschen Hintergrund und dann gibt es nur noch eine Richtung und die ist immer nur nach vorne.
Und zum Motor durch Ernährung angetrieben?
Natürlich.
Aber auch für Geist, wie wichtig ist es? Im Hochleistungssport, aber auch für uns frappant. Im Allgemeinen.
Frappant. Ich meine, da bist du natürlich der Profi, ja. Und auch mit deiner Ausrichtung in deiner Küche, mit deiner Nachhaltigkeit, mit deinem Fokus auch auf die Gesunderhaltung. Das ist für mich der absolut einzig richtige Weg, langfristig auch leistungsfähig zu bleiben. Also das kennen wir doch alle selbst. Also du schläfst irgendwie 2 Wochen lang nicht gut und dann hast du so viel Stress, dann isst du 5 Tage nicht und dann muss niemand mit mir über mentale Stärke reden. Dann sind wir alle ungeduldig und frustriert und aggressiv. Ja, also es gibt schon so diese Basis, die wir allein physisch mal abdecken müssen. Ja, da ist die Ernährung, da ist das auch die Hydration, genug trinken, Bewegung, Schlaf. Wenn wir das mal abgedeckt haben, dann können wir darauf die nächsten Säulen aufbauen. Aber physisch ist wichtig.
Aus deiner Sicht, warum wird es so wenig thematisiert? Es scheint ja eigentlich so einfach zu sein. Aber irgendwie ist das immer noch, sind das alles so Randthemen, dass man Acht gibt auf sich, auch was man isst.
Ja, da finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich finde Themen wie zum Beispiel Ernährung, fit und gesund sein, diese Bikini-Figur kommt ja jetzt im Februar schon wieder, ne? Finde ich schon fast überthematisiert. Aber der Kern, das auf sich aufpassen, was brauche ich, genau. Die eigenen Bedürfnisse, wie geht es mir, den finde ich komplett ignoriert.
Ja, für mich sind Oder? Das auch so wie 2 ja? Welten. Also ich merke so, dass nach außen, Schönheitsideal,
ja?
Das ist ein Riesenthema, aber ja? Dass ich gesund bin.
Genau.
Dass ich gesund bin, dass ich richtig funktioniere, dass ich Leistung wirklich erbringen kann, dass ich klar bin. Auf der Seite ist das alles noch so, man Und? Wird gleich abgestempelt. Ah, dir geht's nicht gut.
Ja,
das liegt an dem.
Also, genau, und es gibt keinen Raum für Entwicklung. Also es ist, ich möchte jetzt dünn sein. Zack, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen. Aber zu sagen, okay, es geht gerade gar nicht um eine Diät, sondern es geht darum, Gewohnheiten so umzustrukturieren, dass ich die nächsten 60 Jahre gesund bleibe. Also das ist ja wirklich das Muskelaufbau. Ja, Gewichtsabnahme, okay, mal stark werden. Für ein Projekt sich irgendwie dort mal hinarbeiten. Ja, das finde ich eine Herausforderung, aber immer noch machbar.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte meine aktuelle Fitness die nächsten 30 Jahre erhalten, das finde ich viel schwieriger. Ja, es geht um eine Kontinuität. Und ich denke, das muss uns bewusst werden, dass wir das auf allen Ebenen finden müssen, dass wir wirklich sagen, ich finde jetzt eine Ernährung, die eben auch mal ein Weihnachtsfest erlaubt und ein Geburtstagsfest mit Kuchen und mit allem, aber die langfristig so nachhaltig und so bedürfnisdeckend ist, mit der ich mich so wohl fühle, dass ich eigentlich die Thematik Gesundheit und Selbsterhaltung überhaupt nicht mehr in Frage stelle. Und das ist schon in der Gesellschaft, das finde ich sehr schwierig, weil eben gewisse Themen, sei es Diäten oder Ideales, was auch immer das ideale Schönheitsbild ist, oder Leistungsfähigkeit und dieses Peak Performance, das sind eigentlich Themen, die schon so abgedroschen sind.
Ja. Aber immer noch ziehen.
Ja.
Unglaublich.
Also Leistungsfenster.
Zahlen gehen ja nach oben.
Ja, also. Ja, aber wie kann man dabei nachhaltig gesund bleiben? Und welche Strukturen brauchen wir, um das auch zu gewährleisten?
Hilft da, wenn man das selbst vielleicht ein bisschen öfter die Routine verlässt und mal schaut, was könnte man auch Neues noch entdecken? Hilft das?
Ja, ich musste gerade grinsen, weil dazu wird ja vorausgesetzt, dass du schon eine Routine hast. Also ich finde es viel schwieriger mit Kunden, überhaupt erstmal eine Routine zu definieren, dass man wirklich erstmal ankommt.
Oder wäre das dann die Grund- oder die Kernfrage? Haben wir überhaupt eine Routine? Vielleicht nur vermeintlich ein Bild von uns, aber wir haben gar keine richtige Routine.
Ja, und definier Routine. Also ist es das, dass ich morgens aufstehe, Zähne putze, mich anziehe? Okay. Oder ist es die Gewohnheit, mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, erstmal selbst zu verachten und zu beleidigen? Ist ja auch eine Form der Gewohnheit.
Stimmt.
Ja, und wenn ich Niederlagen habe, wie gehe ich damit um? Also esse ich dann erst ein Kilo Eis als Befriedigung? Ne? Also welche Form der Routine meinst du?
Ja, doch eher die zweite. Also ich glaube, es wäre sinnvoller, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte ein bisschen so die Transition. Also ich habe mich selbst nicht wahrgenommen.
Ja.
War dann frustriert, unzufrieden und habe halt gedacht, okay, ich gönne mir was. Eben gönn.
Genau.
Obwohl man ja das Gegenteil macht.
Man schadet sich,
Man schadet sich eigentlich.
Also eigentlich Kompensation.
Genau.
Das ist eine Verlagerung.
Genau. Das Problem verschieben.
Ja.
Aber nicht nur eigentlich aus einem vermeintlich kleinen Schritt, um zu sagen, hey, ich habe was falsch gemacht, das ist okay, ich mache es jetzt aber besser.
Also genau.
Es fehlt ja da eigentlich nicht viel.
Nein,
aber
überhaupt
es ist extrem schwierig, das irgendwie zu erkennen.
Ja.
Gibt es da einen Trick, wie man sich selbst ertappen kann?
Timing ist natürlich ganz wichtig. Ja, und dann sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei diesem es erkennen wollen. Also ein Großteil lebt ja auch in Krisenzeiten und das kenne ich aus eigener Erfahrung genauso gut, absolut in denial. Nein, mir geht's wunderbar, ich bin gesund, ich bin stark, mir fehlt's an nichts und ganz ehrlich, mir ging's himmelhoch schreiend schlecht innerlich. Ja, aber wenn man in dieser Situation drin steckt, dann es gibt nur eine Richtung und das ist funktionieren und nach außen hin stark sein. Und das geht so vielen Menschen so gleich, bis sie an den Punkt kommen, wo der Körper einfach schreit. Wir werden durch psychische Belastung, werden wir krank, physisch krank. Und das ist eigentlich das, was ich, egal in welchem Bereich ich arbeite, was mir so große Sorgen bereitet. Ja, und auch hier das größere Bild, es geht gar nicht um Corona oder wir sind ein Jahrzehnt der Krisen. Es ist nicht eine Krise. Mhm. Ja, da war Covid war weg, kam wieder, dann Krieg, dann jetzt die wahnsinnige Überteuerung überall. Also da sind ja andere Länder noch viel schlimmer dran als wir hier in der Schweiz. Ja, dann natürlich Umwelt, ja, klimatische Verschiebungen. Also wir sind eigentlich ein Jahrzehnt von großen Herausforderungen, die absolut außerhalb unserer Kontrolle liegen und deswegen auch eine gewisse Unsicherheit verbreiten. Und dass das nicht ohne Spuren an uns in der Gesellschaft vorbeigeht, finde ich nur logisch.
Kann man das aber kontrollieren für sich selbst, dass man das nicht so zu sehr an sich ranlässt oder an den Inner Circle? Weil man kann ja nicht
muss
alles
man.
Beeinflussen.
Nee, genau, muss man auch. Also ich denke schon, dass ein wichtiges Puzzleteil wirklich darin liegt, zu erkennen, dass ich mich auf die Dinge, die ich persönlich ändern und kontrollieren kann, ich mich dort drauf konzentriere und die anderen Dinge muss ich lernen zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich sie toll finde. Ja, aber wenn ich mich daran zu sehr reingebe und zu sehr reinsteigere und zu sehr drin verausgabe, dann verliere ich mich wieder. Das ist ja das, wo du sagtest, ne? Kann man sich irgendwo verlieren? Ja, zu zielorientiert, zu groß. Ja, auf jeden Fall. Wieder kleiner und mehr ins Detail. Und ich denke schon, dass so diese große Hilflosigkeit, auch dieses Gefühl der Überforderung. Ja, und das ist ganz egal, ob das jetzt ein 12-jähriges Kind ist, das in der Schule, im Sport, zu Hause, im Freundeskreis einfach boah, overwhelmed, ja, so dieses, es ist einfach zu viel, da wieder eine gewisse Routine und Struktur der Ruhe reinbringen kann, dass sie wieder lernen, auch mal Luft zu holen, auch diese Phasen wieder bewusst in die tägliche Routine mit einpflanzen. Oder ob ich bei einer Person in der Geschäftswelt bin, wo genau das Gleiche passiert. Familie, Kind ist vielleicht krank, Frau studiert, ja, oder Sachen, ich bin berufstätig und jetzt habe ich noch vielleicht ein großes Projekt, mit dem ich mich widmen möchte. Ich komme zu kurz. Und von daher, das deckt sich schon, egal ob jetzt hier im Leistungssport oder bei dir in deinem Business.
Was mich da wundernimmt, wie oder wann wurde dir bewusst, dass du in so eine Richtung gehen möchtest? Du kommst selbst aus dem Leistungssport,
ja.
Reitleistungssport.
Ja.
Gab es da irgendwann so einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, ich möchte mich da weiterbilden, weil ich will anderen Leuten helfen, weil ich jetzt was erleben muss, was andere nicht sollen?
Ja, und meine persönliche Entwicklung war wirklich in verschiedenen Schritten. Also das, wenn ich jetzt zurückblicke, waren das wirklich Kapitel. Ich war definitiv oder bin kein, also vom Erfolg vielleicht schon, ich hatte als Sportlerin wirklich international viel Erfolg, aber in der Selbstrespekt und Selbstachtung bin ich definitiv kein Beispiel, kein Musterbeispiel. Und ich habe mich komplett an die Wand gefahren, also gesundheitlich komplett kaputt gemacht. Das war so die erste Erkenntnis, dass wenn wirklich nichts mehr geht, dass das auch die Welt nicht interessiert. Die dreht sich weiter und du stehst da und denkst mir, hey, aber Moment mal.
Das war so nicht eine, gut.
Ja, das war so eine Erkenntnis. Ich bin doch gar nicht so wichtig. Ups. Was ich eine sehr wertvolle Erkenntnis finde, dass man sich selbst auch einfach nicht mehr so ernst nimmt. Ja, so, ja, es geht ohne mich. Jeder ist ersetzbar. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil man dadurch auch die Möglichkeit hat, anders zu delegieren, anders zu arbeiten, schon im Vorfeld dafür zu sorgen, dass Dinge anders aufgeteilt werden und man nicht immer alles nur auf sich zieht. Ja. Und der zweite Schritt war dann natürlich definitiv, dass ich gemerkt habe in der Entwicklung und dann natürlich auch später dann als Trainerin oder auch in den verschiedenen Führungspositionen, dass da Entwicklungen im Gange sind, die eigentlich zur heutigen Zeit nicht mehr tragbar sein dürfen. Und da sich zu wehren gegen ein System, gegen Gewohnheiten, das war wirklich so der nächste große Schritt und ist noch nicht fertig.
Also das glaube ich dir. Sehr, sehr, sehr spannend, interessant. Gibt es da 5 Tipps, wie man Gewohnheiten vielleicht brechen kann, wo man, hättest du da, oder 1, 2, 3 Tipps, wie man alltägliche Gewohnheiten brechen kann oder vielleicht auch mal einfach hinterfragen. Weil vielmals fällt mir auf, man ist irgendwie so in einem Schneeballsystem drin, so in einem Strudel. Klar, jeder hat da einen eigenen Weg, sich da mal rauszuholen.
Kann kurzfristig, vielleicht nicht jeder. Ja, auch kurzfristig eher, genau. Ja,
muss man auch üben. Gibt es da was, wo du sagst, hey, gebe ich euch mit auf den Weg?
Wie gesagt, wenn wir das alles unter diesem Bewusstsein halten, dass es individuell sein muss, finde ich es trotzdem wichtig, dass man wirklich erstmal sagt, wo bin ich jetzt und wo will ich hin? Und wenn ich mich in einer Situation finde, wo ich ganz klar sage, da will ich in 10 Jahren nicht sein, ja, also da will ich nicht sein, dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine sehr große Chance, mir den Weg, den ich jetzt wie auch ein braves Tier in der Routine gefahren bin, dann mal umzubiegen, weil ich neue Ziele setzen kann. Aber das hat auch immer was mit Leidensdruck zu tun. Also es gibt genügend Menschen, die eigentlich in einer gewissen Grundkonstellation unzufrieden sind, aber der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug, dass man was verändern müsste. Also es besteht eine gewisse Art der Bequemlichkeit. Und das ist auch egal, ob das Beruf ist oder Ehen. Es gibt genügend Beziehungen, die mehr auf Bequemlichkeit basieren oder auch Teamwork anstatt der innigen Liebe. Ja? Und auch da, nichts ist richtig oder falsch, aber es sind Tatsachen. Und deswegen, ich glaube, dass also Schritt 1 wirklich mal die Erkenntnis, wo bin ich und wo will ich in 10 Jahren sein? Und dann das, was in 10 Jahren sein soll, und zwar nicht in dem Bereich jetzt nur berufliche Entwicklung, Karriere, finanziell, ne, sondern wirklich auch mein Wohlbefinden, meine Physis, meine Gesundheit, Lebensqualität, meine Freiheit, meine Unbeschwertheit, weißt du, so die Sachen, möchte ich in 10 Jahren immer noch so am Anschlag sein und Wochenende durchkämpfen, arbeiten müssen oder möchte ich dort mehr Luft haben? Und wenn ich die Sachen für mich definiert habe, dann ist es deutlich einfacher zu sagen, okay, um dorthin zu kommen, muss ich die und die Entscheidungen jetzt treffen. Und dann sind wir schon bei einem großen Teil der Entscheidung. Also alles, was wir den lieben langen Tag tun, ist eine Entscheidung.
Stimmt. Und man kann ja die Entscheidung jedes Mal ändern.
Natürlich.
Und anpassen. Ja. Aber ist genau vielleicht das, warum das es uns so schwer fällt, weil wir so bequem sind?
Genau. Und es ist immer einfacher, sich Leid zu tun und als Opfer wieder zu sehen und anderen die Schuld zu geben. Es ist immer viel schwieriger, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, tja, selbst schuld, hast wieder die Schokolade gegessen, obwohl du wusstest, du solltest nicht. Ja. Ja, so dieses. Und auch dort, was ist Symptom? Wie du vorhin gesagt hast, wann kompensieren wir über Schokolade? Weil die eigentliche Ursache überhaupt nicht erkannt wurde. Und das ist schon was, worum ich eigentlich jeden wirklich bitte. Also findet die Ursache der Unzufriedenheit, findet die Ursache, warum ja, man unglücklich ist oder nicht ganz glücklich. Also da gibt es ja auch noch viele, viele Facetten dazwischen. Ja. Warum man das Gefühl hat, es ist alles zu viel und nicht, ja, das, die Arbeitszeiten und die Mitarbeiter und so weiter und so fort, sondern das sind Symptome. Was ist die Ursache? Was liegt wirklich dahinter? Und das ist auch für mich in meiner Arbeit immer dieser größte Fokus. Und wenn wir Antworten haben und nochmal weiter fragen und merken, ah, es war doch noch zu oberflächlich, es war zu leicht, zu charmant, ja, dann den nächsten Schritt nochmal weiterzugehen. Und dann kommen da auch mal Punkte, wo man sagt, oh, das hat jetzt aber nichts mehr mit Bequemlichkeit zu tun. Ja, und dann ist es wieder eine Entscheidung, möchte ich dorthin? Also wenn ich stangengrad in den Diabetes 2 reinrutsche, weil ich auch von ich bewege mich zu wenig, ich ernähre mich falsch, ich habe 20 Kilo Übergewicht, mir fängt es an, mein Körper weh zu tun, die Gelenke fangen an zu schmerzen, ich bin nicht mehr so fit, wie ich eigentlich sein möchte, dann schlafe ich nicht mehr gut, ich werde träge, dann kann ich mir angucken, wie das in 10 Jahren aussieht. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich kämpfen. Mhm. Und zwar richtig, und zwar jeden Tag. Und mir wird nichts geschenkt. Und das ist schwer.
Ja.
Das ist richtig schwer. Und deswegen habe ich da auch allerhöchsten Respekt für Leute, die das immer wieder probieren. Ja, also auch Courage oder Mut ist nicht, ja, ich ziehe das durch, sondern das ist die ganz kleine Stimme, die einfach jeden Tag wieder sagt, okay, ich probiere es morgen nochmal. Mhm. Und ich probiere es einfach morgen nochmal. Und ich halte an diesem Ziel fest und ich weiß, was ich morgen zu tun habe. Und auch wenn ich heute gescheitert bin, ich probiere es morgen nochmal.
Gute Dinge will Weile haben. Und ich glaube, die Selbstachtsamkeit und auch die Achtsamkeit dem Gegenüber, wenn wir da alle uns ein bisschen mehr anstrengen würden, dann hätten wir sicher auch vielleicht ein bisschen weniger Probleme auf der Welt. Oder
schön wäre es, ja.
Ja. Mit dem Miteinander. Also ich glaube, es wäre dann sicher harmonischer und freudiger auch.
Also das ist definitiv das, was ich jetzt in 2, 3 Häusern einfach erleben darf und unter anderem eben auch hier, das Miteinander, was jetzt das Resultat von 2 Jahren, mindestens 2 Jahren harter Arbeit ist, basiert auf einer unglaublich wertschätzenden Kommunikation, die wurde definiert, die wird gelebt, auf einem ganz klaren Positions- und Verantwortungsniveau zuweist, also jeder weiß, wer der richtige Ansprechpartner ist und auf einer gegenseitigen Wertschätzung. Ja, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Fehler passieren. Auch wir haben hier noch genug Krisen und auch hier, wir sind noch überhaupt nicht fertig. Aber die Art, wie jetzt mit Krisen umgegangen wird, auch sei es von Eltern zu Trainern, von Athleten zur Führung, von uns zu gegenüber der Athleten, das ist das gesamte Arbeitsumfeld hat sich positiv verändert und das ist ein Resultat von harter Arbeit. Das passiert nicht einfach.
Und die Krisen brauchen wir, damit wir auch wieder, also man muss ja das Schlechte sehen, damit wir auch wieder das Gute sehen können und vorankommen.
Ach, unbedingt. Du hattest das vorhin wunderbar gesagt. Da geht es darum, bin ich bereit, Fehler zu machen? Ja, bin ich bereit, die Komfortzone zu verlassen? Und wir haben das hier auch in den Nachwuchsteams immer wieder die Frage, Angst vor Fehlern, Angst, sich vorm Team zu blamieren, Angst, dass der Trainer mal böse ist. Mhm. Ja, so diese, das ist ja die Angst, die der eigene Athlet mit sich trägt. Und wenn ich das jetzt aber umdrehe und mal sage, okay, stell dir vor, du gehst zum Training und du hast wirklich Angst, Fehler zu machen und du machst keinen Fehler, du machst nur das, was du schon kannst. Und das machst du perfekt. Ja, gehst du nach Hause und denkst, yes, keinen Fehler gemacht. Und dann machst du es am nächsten Tag nochmal. Du machst nur das, was du schon kannst. Keinen Fehler. Dann machst du es 2 Wochen, 4 Wochen, Wann entwickelst du dich?
Nie.
Und das
ist bei uns in der Gastronomie ganz schlimm, ja. Oder die Angstkultur. Also
ja.
Gehöre ich auch dazu, war auch ein Mitbeschleuniger von der Angstkultur.
Ja.
Ist aber definitiv das Thema, was ich am meisten jetzt drehen muss oder dann erkannt habe, nee, das muss ich drehen. Oder? Und das heißt, mich mehr zurücknehmen, noch mehr Verantwortung in ein Team geben, aber auch eben die Verantwortung neu aufzuteilen, dass Fehler entstehen, dass dein Learning passiert.
Wie machst du diese Gratwanderung? Ich meine, weil wenn bei dir Fehler passieren, dann...
Wir sind alles Menschen.
Ist gleich größeres Kaliber, oder? Also wie ist das für dich?
Ich glaube, man muss sich das selbst immer ein wenig erst zurücknehmen,
ja.
Den Rahmen neu abstecken und da natürlich das immer schon innerhalb von einem Rahmen passieren lassen. Ist ja klar, der Gast kommt, der möchte ein Erlebnis etc. Aber ich muss dann irgendwann auch zu mir selbst ehrlich sein. Wenn ich ewig alles nur vormache und nur vorlebe, dann werden die das ja nie nachmachen können. Ich muss mich drehen und in eine Leaderrolle gehen und mich entfernen und die Verantwortung abgeben, damit sie auch umgesetzt werden können. Und vielleicht geschieht es ja auch ein bisschen anders. Ich hätte es so gemacht, aber wenn das Endresultat stimmt, dann muss ich zufrieden sein. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich musste wie meine eigenen Ängste irgendwie loslassen und das Team auch spüren lassen, damit sie auch willig sind, okay, ich nehme neue Aufgaben auf mich und ich bin auch bereit, einen Fehler zu machen. Weil dann passiert genau das, sie stehen auch zu den Fehlern, es ist das passiert.
Genau.
Dann kann man es diskutieren, analysieren, diskutieren, dann ist das vom Tisch. Fertig, passiert dann. Wissen wir in Zukunft, den Ablauf, den Prozess müssen wir anpassen, passiert nicht mehr.
Aber das ist jetzt genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest diese selbstbestimmte Form der Angstkultur, willst du das in 10 Jahren noch haben? Nee, also was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist genau die Situation in der Zukunft noch so zu halten. Also entwickelst du dich, du entfernst dich, du erlaubst Dinge. Und immer so dieser Gedanke, was wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, da entdecke ich mich phasenweise auch, dieses dort in 10 Jahren noch zu sein.
Ja.
Ja, kein Entwicklungspotenzial mehr zu haben, festzustecken, auch vielleicht mental festzustecken und nicht mehr im Kopf frei genug zu sein, um neue Herausforderungen neu annehmen zu können. Das wäre für mich das Schlimmste.
Ja,
ja.
Nee, das ist sowas, das habe ich irgendwie für mich auch irgendwie erkannt, dass ich halt auch eben sehr mit mir selbst unzufrieden war. Und die Unzufriedenheit habe ich natürlich immer weitergegeben, 1:1. Ich konnte das gut überspielen und es war eigentlich immer alles gut, aber irgendwie doch nicht. Mein Team hat das gespürt und das Team hat es mir auch so retour gegeben.
Ja.
Dann habe ich gemerkt, ja, okay, ich kann jetzt einsehen, dass ich Fehler gemacht habe, ist gut, ich kann es nicht zurückspulen, aber ich habe jetzt dafür die Chance, das zu erkennen, mich selbst zu reflektieren und das nach vorne besser zu machen.
Genau.
Ich glaube, das ist einfach wichtig dabei, dass man auch da lustigerweise, auch wenn man auf dem höchsten Niveau kocht, man soll sich mal ab und zu auch da nicht zu ernst nehmen.
Ja, also, aber ich denke, das hat sehr viel auch mit Größe zu tun. Ja, also es wird ja immer gefragt, was ist Stärke und was ist Schwäche. Mhm. Ja, und für mich ist Stärke, dass man Schwäche sieht, dass man Schwäche eingestehen kann und vor allem auch dieses Zugeständnis, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht so wichtig. Das hat für mich sehr viel mit Größe zu tun, weil man dann auch anderen Teamplayern mehr Raum gibt. Ja, so die Eigenentwicklung. Und ich glaube, die Größe, jetzt nicht nur Fehler zu gestehen, sondern auch wirklich, wie du sagst, Vorschläge von anderen anzuerkennen und auch zu wertschätzen, das ist doch das, wo dann in harmonisches Miteinander überhaupt wieder wachsen kann.
Genau, und es macht auch viel mehr Spaß, viel mehr Freude.
Ich bin viel motivierter, noch mehr, mehr mit reinzubringen, wenn ich merke, hey, ich bringe dir eine Idee und du sagst, boah, die ist cool, kommst zurück und ich denke, oh, genial, das ist die richtige Richtung. Also so kommen wir doch gemeinsam wieder voran.
Absolut. Ne?
Und dann ist schon Nachhaltigkeit ein großes Thema. Also wenn ich ressourcenschonend arbeiten möchte und wir nochmal zu unserem Anfangsthema, ne, Gesunderhaltung, also Erfolg, ja, höchstes Niveau, ja, Leistungssport, ja, aber nicht auf Kosten der Gesundheit, dann ist das hier ein ganz, ganz wichtiges Teil von dieser Entwicklung.
Liebe Tina, das war das perfekte Schlusswort. Es war mir wieder eine Riesenfreude, mit dir zu schwatzen. Ich weiß, wir hätten ewig noch weiterreden können.
Immer, ja.
Und nochmals herzlichen Dank für deine Zeit.
Es hat mich wahnsinnig gefreut, auch für mich. Der Austausch mit dir, Sven, ist immer sehr wertvoll und auch für mich immer sehr bereichernd. Also vielen, vielen Dank.
Ihr zu Hause, schön wart ihr wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mehr Einblicke in Resilienz und Nachwuchsförderung zu bekommen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.